Wir wollen uns heute Morgen beschäftigen mit dem Thema Leitung. Und das Thema Leitung, das ist nun ein so großes Thema, das darf man auf gar keinen Fall nur in einer Predigt behandeln. Das habe ich auch in der Vorbereitung wieder festgestellt, müssen wir aber dieses Jahr, weil unsere Predigtreihe zum Thema Gebet steht auch schon an und die Gemeindeleitungswahl ist schon in vollem Gange, also auch für alle Gäste und Freunde. Wir wählen gerade eine neue Gemeindeleitung. 7 Personen sollen es am Ende sein und wir beten alle ganz kräftig dafür, dass es die richtigen Leute sind. Die Vorwahl ist gerade im Gange. Der richtige Moment, um noch einmal über Ältestenschaft nachzudenken, das wollen wir heute Morgen machen. Wer hat das Steuer in der Hand? 10 Kriterien für biblische Leiterschaft. Ich fange mit einem sehr albernen Beispiel an. Ich muss mich dafür gleich entschuldigen. Es ist wirklich sehr albern, aber ich traue mich das jetzt mal hier vorne. 2 Polizeibeamte treffen an einem Unfallort ein und als sie ankommen, finden sie einen schwer beschädigten Wagen am Straßenrand vor und innen sitzt eine 4-köpfige Familie mit einem Haustier und zwar mit einem Schimpansen. Hat man so dabei als 4-köpfige Familie, ein Schimpanse. Alle Familienmitglieder stehen unter Schock, sind wohl auf, aber natürlich wollen die Polizisten nun wissen, wie hat sich denn der Unfallhergang nun zugetragen. Und der Polizist fragt den Vater, und wie konnte es dazu kommen, dass sie den Wagen hier jetzt in den Seitengraben gesetzt haben? Keine Reaktion bei der ganzen Familie. Da fällt der Blick seines Kollegen auf den Affen und dann fragt er ihn, na mein Kleiner, so mehr im Scherz, wie ist denn der Unfall passiert? Und der Affe, der ist also ganz rege und reagiert sofort und dann fragt er ihn, was hat denn der Vater gemacht? Und dann sagt der Affe, meine Frau hat gesagt, dieses komische Affengeräusch würde ich verdächtig gut nachmachen können. Aha, denkt der Polizist, also der Vater hat während der Fahrt Alkohol getrunken. Und die Mutter, was hat die gemacht? Aha, denkt der Polizist. Also die Mutter hat sich die ganze Zeit geschminkt und was haben die Kinder gemacht? Also die Kinder sind hinten völlig durchgedreht auf dem Rücksitz und dem Polizisten ist alles klar. Da war ein ganz schönes Chaos im Auto, der Vater am Trinken, die Mutter mit dem Spiegel beschäftigt, die Kinder am Durchdrehen und er will schon weggehen, dann fragt er den Affen nochmal, was hast du denn gemacht? Ich fand den so gut, den musste ich euch am Morgen erzählen. Also entschuldigt, dass es ein bisschen albern geworden ist. Wer hat das Steuer in der Hand? Und nun können wir von Glück sagen, wenn es, ne, wir hatten heute schon viele Tiere, die in der Arche dabei sind, Waldemar. Aber es sollte natürlich möglichst nicht der Affe sein, der alles in der Hand hält. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie ist denn das mit der Gemeinde Jesu und mit der Leitung? Also es ist schon anders als in der Welt. Es ist schon anders als in der Welt. Wenn ein Pastor das so fragt, wer leitet eigentlich die Gemeinde, also wie würde die Gemeinde antworten? Wir können das heute Morgen nicht machen, aber vermutlich wüssten viele gar nicht so genau, was sie sagen sollten. Nun, es ist so, also die Gemeinde wird eigentlich überhaupt nicht von Menschen geleitet. Wir sind weder eine Demokratie, könnte man ja denken, weil wir ja demokratisch wählen, sind wir aber in Wahrheit gar nicht. Wir sind natürlich auch keine Monarchie, wir haben hier keinen König, wir sind auch keine Oligarchie, also die Leitung von besonders begabten oder finanziell gut ausgerüsteten Leuten. Das sind wir alles nicht, sondern was wir in Wahrheit sind, ist eine, ja, man kann nur diesen Begriff verwenden, eine Theokratie. Ne? Also wir verfolgen ein System, in dem eigentlich der Heilige Geist, nämlich Gott selbst, Theos, griechisch Gott, das Sagen hat. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil wie soll denn dann Leitung im ganz normalen Lebensalltag wirklich vollzogen werden? Nun, wir haben natürlich einmal das Wort Gottes, aber trotzdem braucht es ja Leute, die die Verantwortung in Händen halten. Und das Neue Testament wusste das von Anfang an und hat deswegen so 3 Namen und Bezeichnungen für die Gruppe derer uns mitgegeben, die Gemeinde leiten. Das sind einmal die Presbyter, die Ältesten. Das ist aber jetzt nicht so gemeint, dass das unbedingt die ältesten Leute einer Gemeinde sein sollen. Überhaupt nicht. Es geht also nicht nur um Reife, Erfahrung und Lebensalter, sondern es geht darum, dass hier die Leute mit der meisten Lebenserfahrung, aber natürlich vor allen Dingen geistlich mit der stärksten Leitungsbegabung leiten sollen. Der 2. Begriff ist Bischöfe, Episkopoi. Ne? Deswegen hat unsere Landeskirche immer noch Bischöfe. Aber eigentlich heißt der Begriff nichts anderes als Aufseher. Also das sind die Leute, die zum Beispiel bei einem Hausbau die Dinge organisieren, die Chefs sind auf der Baustelle. Wunderbarer Begriff. Und natürlich die Hirten. Wusstet ihr, dass das Wort Pastor aus dem Lateinischen eigentlich nichts anderes heißt als Hirte? Also wir Pastoren, Matthias, wir sind Hirten. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen die ganze Schafherde, die in der Gemeinde unterwegs ist, leiten und möglichst nicht in die Irre führen. Wir bemühen uns darum. Das machen Älteste. Das sind sozusagen die Säulen einer Gemeinde. Sie gehen der Gemeinde vorweg, sie leiten die Gemeinde in den entscheidenden Fragen und durch wichtige Prozesse. Wer kann mir aus dem Wort Gottes sagen, warum die Ältesten damit eigentlich wichtiger sind als die Pastoren? Keine Angst, ihr müsst jetzt auch nicht antworten. Die Pastoren sind natürlich eigentlich austauschbar. Die sind für eine bestimmte Zeit in einer Gemeinde da und sind auch angestellt, bekommen auch ein Gehalt dafür, für das, was sie tun, um die Aufgaben der Ältesten zu ergänzen und abzurunden. Aber das kann nicht die Ältesten in ihrer Bedeutung ersetzen, sondern die Ältesten sind die wirklichen Säulen der Gemeinde. Das sind die geistlichen Persönlichkeiten, die die Gemeinde über Jahrzehnte manchmal, auch manchmal für kleinere Abschnitte, aber auch über Jahrzehnte begleiten und ihnen die Richtung vorgeben. Deswegen ist das so wichtig, was wir da machen. Deswegen ist diese Ältestenwahl wichtig. Und wenn man ins Neue Testament guckt, bei Paulus zum Beispiel, dann sieht man, der war total energetisch und total aufgeregt, wenn es ums Thema Gemeindeleitungswahl geht. Fast in jedem seiner Briefe kommt das an irgendeiner Stelle kurz vor, weil das war immer die wichtigste Frage, auch bei Gemeinden. Wo finden wir diese 3, 4, 5, 6, 7 Leute, die Gemeinde leiten können, die die Gaben und die Befähigung mitbringen? Und das finde ich, das ist eine sehr wichtige Startbedingung schon bei diesem Thema. Älteste als geistliche Säulen der Gemeinde. Ich habe mal in unserer Jugendgruppe schon vor vielen Jahren gefragt, welche Ältesten wir dann haben. Das wussten sie gar nicht so genau. Und dann hat irgendeiner von den Jugendlichen gesagt, ach, das sind doch die Kellner beim Abendmahl. Ja, cool. Ja, so wird das manchmal wahrgenommen. Ne? Also das sind diese Leute mit Anzügen, diese Kellner beim Abendmahl. Ja, richtig, das stimmt. Aber das ist natürlich fatal eigentlich, wenn eine Gemeinde das nur so wahrnehmen würde. Sondern Älteste sind natürlich viel mehr als das. Sie sind auch nicht die grauen Eminenzen, die irgendwo an irgendeinem Tisch verdeckt leiten, sondern sie sind wirklich die Säulen der Gemeinde, die die Gemeinde lehren, die auch oft vorne stehen, die vorweggehen. Also eine Gemeinde sollte seine Ältesten kennen, sonst könnt ihr auch nicht für sie beten. Und das ist sehr wichtig. Der Heilige Geist hat diese Leute schon im Blick. Und ganz am Schluss der Predigt werde ich das nochmal sagen, weil das wichtig ist. Der Heilige Geist hat diese Leute schon im Blick. Scheinbar sind wir es, die Ältesten wählen, demokratisch, aber in Wahrheit tun wir das gar nicht. Sondern es geht bei einer Gemeindeleitungswahl nicht um einen einfachen demokratischen Vorgang. Wir wählen keinen Interessenvertreter oder sowas, ne, von einer Gruppe oder bestimmten Interessen, die uns wichtig sind. Sondern wir wählen die Person, die Gott schon erwählt hat. Das ist die Herausforderung bei einer Ältestenwahl. Gott weiß das schon. In Apostelgeschichte 20, 28, da wird das so formuliert, da heißt es, habt Acht auf die Herde, sagt Paulus, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher schon eingesetzt hat. Also er hat gewählt. Und wir als Gemeinde müssen das nun nachvollziehen. Aber wie machen wir das? Und dafür gibt uns das Neue Testament ein paar Kriterien. Und durch die hangeln wir uns heute durch. Es sind 10 Stück. Ich habe nicht viel Zeit für jedes Kriterium. Aber wir müssen doch heute einmal durch, damit ihr das nochmal für euch bedenken könnt. Was ist denn aus Gottes Perspektive wichtig für eine Person, die in der Gemeindeleitung tätig ist? Und dafür schauen wir in 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Und ich lese uns das nach und nach Stück für Stück vor. 10 Kriterien. Erstes Kriterium, das Paulus nennt. Es ist ein wahres Wort. Wenn jemand die Leitung einer Gemeinde erstrebt, dann sucht er eine große und schöne Aufgabe. Bevor wir jetzt gleich die ganzen anderen Kriterien hören, und das sind schon auch ordentlich Auflagen, möchte Paulus etwas sagen. Keine falsche Bescheidenheit. Wenn das Wort Anstreben in der Bibel vorkommt, dann denken wir manchmal so ganz im negativen Sinne, oh, das sind Leute, wenn die was anstreben, die wollen sich selber wichtig machen oder aber die wollen sich selbst ins Spiel bringen, die haben falsche Motive. Aber Paulus sagt hier unmissverständlich nein, sondern in der Gemeinde, er sagt das ja zu Timotheus, in deiner Gemeinde, da sind Leute, die haben eine Begabung für die Leitung. Und die wissen das, die ahnen das eigentlich schon. Die haben Begabung, Fähigkeit und auch Berufung. Und die wissen sehr genau, dass das nichts mit Herrschen im weltlichen Sinne zu tun hat. Die wissen, dass Leitung im Reich Gottes mit Dienen zu tun hat. Das wissen die schon. Und diese Leute, die sind eigentlich auf dem Weg dahin, schon in dieses Amt hineinzugehen. Die stehen an einer Schwelle. Ihr Herz erstrebt dieses Amt schon. Und das ist in Ordnung. Das ist sogar sehr gut, das ist sogar richtig, dass sie das machen. Und deswegen sagt Paulus Timotheus, erklär den Leuten, wie genial es ist, im Reich Gottes zu dienen. Das ist so super. Und das musst du ihnen nochmal deutlich machen. Warum ist es so klasse, im Reich Gottes dabei zu sein als Ältester? Ja, weil die Ewigkeit heute schon begonnen hat und hier ihren Anfang nimmt. Das, was wir hier machen, ist zutiefst bedeutsam. Es ist so bedeutsam. Wir können Menschen auf ihrem Weg zu Jesus begleiten, vielleicht sogar zum Glauben führen. Wir dürfen die Gemeinde Gottes leiten. Wir dürfen Menschen helfen. Das ist eine wunderbare Sache. Und Paulus sagt, jawohl, Timotheus, diese Vision, die mal deinen zukünftigen Ältesten vor Augen, diese Sehnsucht, mit Jesus zu leben und etwas von Bedeutung zu schaffen, sozusagen auch als Team eine verschworene Gemeinschaft zu sein. Schaut euch nochmal oder erinnert euch an die Berufung der 12 Jünger von Jesus im Neuen Testament. Das war nicht mal eben so. Jesus hat die erbeten, der hat auf den Knien gelegen für seine 12 Männer. Und dann hat er die begleitet und ausgebildet. Und das war etwas von tiefer Bedeutsamkeit. Also ihr merkt, ne, da geht es nicht um Kellner beim Abendmahl. Da geht es um Leiter, um geistliche Persönlichkeiten. Um Leute, wenn die ihre Lebensgeschichte erzählen, dann ist alles still im Saal, weil die was erlebt haben mit Jesus. Darum soll es gehen. Mal das den Leuten, stell das den Leuten vor Augen, dass sie vollmächtige Jünger Jesu werden dürfen, wenn sie mit ihm unterwegs sind. Da liegen sehr viele Verheißungen drauf, wenn wir Gott mit ganzem Herzen nachfolgen und Jesus dienen. Und dann auch wichtig, Timotheus, halte die stärkeren und die begabtesten Leute dazu an. Wir werden gleich Kriterien hören, die haben nicht mit Begabung zu tun, sondern mit Charakter. Das ist Gott immer wichtiger. Gott ist Charakter wichtiger als Begabung. Aber Paulus will das Timotheus nochmal deutlich machen. Es sind ein paar hier, die haben Fähigkeiten und Gaben und die wollen die auch einsetzen. Und das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Es gibt im Alten Testament in Richter 9 eine Geschichte. Die muss man nochmal in diesem Zusammenhang lesen. Das ist eine Parabel, die ist wunderbar, da geht es um Bäume. Das ist die Parabel, als der Dornbusch König wurde. Und zwar heißt es da, die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben und sprachen zum Ölbaum, sei unser König. Aber der Ölbaum antwortete ihnen, soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen und hingehen, über den Bäumen zu schweben? Also der wollte nicht. Und dann sprachen sie die nächsten Bäume an, den Feigenbaum und dann den Weinstock und alle wollen nicht. Und dann sprachen sie am Ende zum Dornbusch, komm du und sei unser König. Und der Dornbusch sagte zu den Bäumen, ist zwar, dass ihr mich zum König über euch sagen wollt, salben wollt, so kommt und bergt euch in meinem Schatten. Wenn nicht, so gehe Feuer aus von mir und verzehre die Zedern Libanons. Versteht ihr diese Geschichte? Da sind Leute im Volk Israel, die Begabung und die Befähigung haben, zu herrschen und eine gute Leitung auszuüben. Und sie wollen es nicht. Sie haben vielleicht unterschiedliche Gründe, das wird hier nicht genannt. Vielleicht sind sie gerade arbeitsmäßig zu überlastet, kann ein Argument sein. Vielleicht identifizieren sie sich nicht mit der Gemeinde, das ist ihnen alles nicht hip genug. Oder aber sie haben Angst, sich zu viel Arbeit aufzuhalsen, alles verständlich. Aber Gott will seinem Volk deutlich machen, wenn die Starken immer wieder Nein sagen, dann ist das nicht gut für eine Gemeinde. Nichts gegen den Dornbusch. Aber er ist dann mit dieser Sache auch überfordert. Und hier sehen wir sogar einen Dornbusch, der ist gar nicht so nett und freundlich. Der sagt, bergt euch in meinem Schatten. Habt ihr schon mal einen Dornbusch gesehen, der viel Schatten wirft? Also ich nicht. Nee, der Dornbusch, das ist ein Bild dafür, dass die falschen Leute am Ende herrschen. Und das soll natürlich in einer Gemeinde nicht sein. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euch vom Geist Gottes bei der Vorschlagswahl auch leiten lasst. Und dass die dann genannt werden, die auf dem Bögen auftauchen, dass die auch wirklich überlegen, will Gott nicht vielleicht mich in diese Aufgabe rufen? Mit meinen Fähigkeiten und Gaben. Jetzt habe ich für den ersten schon zu viel Zeit verplempert. Ihr seht's, ne? Zweites Kriterium. Es geht immer darum, dass diese Menschen, die da gesucht werden, Frauen oder Männer, Vorbilder sind. Ein Ältester muss ein Mensch sein, der ein einwandfreies Leben führt. Es macht immer Sinn, die Sache auf den Kopf zu stellen. Also Führung in der Welt. Wenn wir mal auf die typischen Erscheinungen von Führung in der Welt gucken, dann sehen wir, die Stärksten haben oft einen moralischen Freibrief. Also wenn jemand gut aussieht und sehr erfolgreich ist und sehr begabt ist, dann drücken alle ein Auge zu, was sein Leben und seine Ethik und sein Verhalten betrifft. Dann drücken alle ein Auge zu, weil er ja so toll ist, die Person. So soll es im Reich Gottes aber nicht sein. Das erste Kennzeichen für Echtheit ist immer der Blick auf das Leben und das Verhalten eines Menschen. Passt das, was er sagt, mit dem zusammen, was er lebt? Ist drin, was draufsteht? Erkennt man Gottes Handschrift im Leben eines Menschen wider. Und hier sieht man es eben, Charakter vor Begabung. Die Motivation Ältester muss sauber sein. Und deswegen gibt Paulus Timotheus diese Kriterien, weil manche Leute in der Gemeinde von Timotheus saßen, die waren herausragend begabt. Herausragend, aber die führten kein einwandfreies Leben. Und jetzt musste in dieser Frühzeit der Gemeinde der Timotheus lernen, okay, die würden den Laden hier schmeißen, aber das würde nicht gut ausgehen. Ich weiß noch sehr gut, wie Professor Armin Mauerhofer, den ich mal an der Hochschule in Gießen im Studium gehört habe, wie der mal zu diesem Text sagte, wenn Älteste Sünden in ihrem Leben zulassen, dann hemmt das den Aufbau der ganzen Gemeinde. Es darf in seinem Leben nicht sein, was offen dem Herrn widerspricht. Gott hat etwas mit uns vor. Er will uns Vollmacht geben. Und wir sollen ja für Menschen beten und wir wollen sie lehren. Und das funktioniert nur, wenn es Leute sind, die ein klares Verhältnis zu Jesus Christus haben. Ah, da geht die Latte schon hoch, oder? Aber darum geht es. Drittes Kriterium. Umgang mit dem anderen Geschlecht. Paulus sagt das in einem kurzen Satz. Er soll einer Frau treu sein. Wunderbar. Auch hier wieder der Blick, wie wir das vielleicht so gesellschaftlich beurteilen würden, wenn es um Führung geht. Auch hier ist man eigentlich eher in der Richtung, dass man sich denkt, naja, wenn es ein herausragender Mann zum Beispiel mit herausragenden Fähigkeiten ist, dann gehört das dazu, dass solche Leute verdrehen den Frauen die Köpfe, da muss man mit leben. Wie viele Künstler nehmen das für sich in Anspruch? In der Gemeinde ist es nicht so. Wenn ihr überlegt, wer gewählt werden soll, dann soll es eine Person sein, die einen soliden und sittsamen und vernünftigen Umgang mit dem anderen Geschlecht in der Gemeinde hat. Es braucht hier Leute, die ein gesundes Problembewusstsein haben, dass das nicht so einfach ist. Wenn du in einer Machtposition bist, wenn du Menschen anleitest, wenn du mit vielen Menschen zu tun hast, und wir Männer haben auch in der Gemeinde viel mit Frauen zu tun, gleichzeitig hat aber auch eine Frau in der Leitung auch wiederum mit vielen männlichen Mitarbeitern zu tun, da braucht es klare Prinzipien, nach denen wir regeln, auch Grenzen. Das ist wichtig, damit der Heilige Geist nicht gedämmt wird und da irgendwelche sonderbaren Sachen reinkommen. Deshalb, die klaren Verhältnisse sind wichtig. Luther hat das ein bisschen anders übersetzt und das ist eigentlich auch richtiger. Hier steht eigentlich, er soll nur einmal verheiratet sein. Darüber ist viel gerätselt worden. Also vielleicht sollen Älteste nicht wieder verheiratet sein. Das könnte sein. Auf jeden Fall sollen sie natürlich nicht im Ehebruch leben. Noch wahrscheinlicher ist aber, dass es hier um ein Phänomen ging, was wir heute nicht mehr so oft haben, nämlich die Vielehe. Also manche Männer hatten mehrere Ehefrauen. Juristisch war das damals in Ordnung, aber geistlich war es ein Problem. Im Neuen Testament wird das ganz klar gesagt. Es soll die Ein-Ehe wiederhergestellt werden. Ein Mann ist mit einer Frau verheiratet. Das hat auch Jesus klar gesagt. Bei uns ist das soweit in Ordnung, in Regionen Afrikas gar nicht. Da gibt es das durchaus in der Gemeinde. Da ist es sehr wichtig. Die lebenslange Partnerschaft, die ist von Gott gewollt. Und wer das hinbekommt und auch positiv gestaltet, der oder die kann Ältesten werden. Jesus hat ja die Sache mit Adam und Eva durch seinen Tod auch wieder, er hat uns das Handwerkszeug gegeben, damit das wieder in Ordnung kommt. Das muss man sehen an der Ehe der Person, die ihr wählt. Das heißt, es muss eine Ehe sein, die durch Christus geprägt ist. Und ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Also eine Gemeinde, in der die Ehen gesund sind, ist eine Gemeinde, der es gut geht. Eine Gemeinde, in der die Ehen belastet sind und schlecht sind, die haben immer ein Problem. Und noch viel mehr gilt das für Gemeindeleitung. Paulus will damit jetzt nicht sagen, es muss alles perfekt sein. Nein. Es gibt immer viel zu tun in einer Ehe, es gibt Ups and Downs, aber wer nicht gelernt hat, die Ehe so zu leben, wie Jesus es wollte, mit gemeinsamem Gebet, mit Engagement auch im Reich Gottes, der ist im Grunde genommen für diese Aufgabe nicht geeignet. Und es ist wichtig, dass wir das auch nochmal so zur Kenntnis nehmen. Und das gilt übrigens ja auch immer für die Partner, denn die Partner kommen ja auch mit in die Rolle hinein. Sie sind zwar nicht in die Ältestenschaft gewählt, aber sie müssen das mittragen. Sie sind manchmal Geheimnisträger. Sie beten mit in bestimmten Dingen und sie müssen auch, was zum Beispiel das Thema Gastfreundschaft betrifft, mit an Bord sein und ihre Ehepartner unterstützen. Viertes Kriterium, was Paulus nennt, er soll Selbstbeherrschung haben, besonnen leben und einen guten Ruf besitzen. Ich habe gerne mich früher mit preußischer Geschichte beschäftigt. Und dort gibt es ja den berühmten Friedrich Wilhelm I., den Soldatenkönig. Und der war ein ordnungsliebender und guter König. Ist eigentlich auch historisch betrachtet gar nicht viel an ihm auszusetzen. Aber er war ein unmöglicher Mensch. Ein unmöglicher Mensch. Er prügelte seine Beamten zur Arbeit. Er hat die Beziehung mit seinem Sohn war furchtbar. Das ist also ein Drama, wenn man sich das nochmal anschaut. Der französische Botschafter hat mal über ihn gesagt, ich wäre lieber ein Schwein in der Provence als ein Minister in Preußen. Wunderbar. Führerschaft ohne Selbstbeherrschung zerstört die Herde Gottes. Das geht nicht. Das heißt, die Person, die wir wählen, soll selbstbeherrscht sein. Besonnen heißt zunächst selbstreflektiert, eine reife Persönlichkeit. Zum Beispiel jemand, der sich entschuldigen kann, nicht rechthaberisch ist, seine Emotionen unter Kontrolle hat. Besonnen heißt aber auch in Konflikten oder in Drucksituationen dem standhalten können, nicht sofort unter die Decke gehen. Besonnen bedeutet, gut über die Gemeinde zu reden und diskret mit Schwierigkeiten und Problemen umzugehen. Besonnen heißt, nicht zu schnell zu entscheiden, weil man weiß, das hat Konsequenzen. Das bedeutet, ich prüfe mein eigenes Handeln, auch die Ideen und vergleiche sie mit derer anderer, auch anhand der aufgeschlagenen Bibel und im Gebet. Und ich bin auch in der Lage, meine Meinung zu ändern. Besonnenheit bedeutet, konsensfähig sein. Na, ein Ältester muss auch teamfähig sein und auch in der Lage sein, sich einzuordnen, wenn die Geschwister anderer Ansicht sind. Es gibt viele Herausforderungen für einen Ältesten. Besonnenheit, die ist sehr wichtig, auch angesichts der großen theologischen Fragen, die immer wieder auf uns einprasseln. Ihr merkt das, ne? Wir haben viele Fragen aus dem charismatischen Bereich. Wir haben ethische Fragestellungen, die landen alle auf dem Tisch eines Ältesten. Und du brauchst Besonnenheit, um nicht verrückt zu werden anlässlich dieser ganzen Schwierigkeiten und Probleme. Gastfreundlich ist das fünfte Kriterium. In der Welt ist es auch so, dass wir eher denken würden, wir oben, die unten. Wenn man ganz oben angekommen ist, dann schleicht sich manchmal so ein elitäres Denken ein. Und bei manchen öffnet sich die Tür dann nur noch für ihresgleichen. Das würde Jesus niemals befürworten. Sondern er hat die Pyramide auf den Kopf gestellt. Er hat gesagt, wer der Chef sein will, muss Diener sein. Und für die Ältesten ist es deswegen ein wichtiger Grundwert, gastfreundlich zu sein. Wir müssen Nähe zu den Schafen haben. Das hat mal jemand wunderbar formuliert. Er hat das so gesagt, ein Ältester zieht einen Kreis nicht nur um die Leute, die er mag oder liebt oder um die, die ihm nützen oder ihn begeistern, sondern er zieht den Kreis weiter. Und in diesem Kreis schützt er die Menschen und sorgt für sie. Und Älteste, Leute, die Gott in diese Aufgabe hineinberufen will, das sind Leute mit einem weiten Herzen. Die stehen mit dem Vater an der Tür und die gucken, was ist da draußen unterwegs an verlorenen Töchtern und Söhnen. Und die wollen eine Heimat geben. Und deswegen ist das hier ein Grundwert, den Paulus auch nennt. Ein Ältester sorgt dafür, dass die Gemeinde evangelistisch und offen ist für Menschen. In der Zeit des Neuen Testamentes war das umso wichtiger, weil die Armut so groß war und viele soziale Probleme da waren. Deswegen mussten die Häuser geöffnet sein. Aber ich frage euch, ist das heute wirklich anders? Nein. Sondern unsere Welt sucht Orte, an denen sie ankommen können und Heimat finden können. Und deswegen ist Gastfreundschaft eine christliche Grundeigenschaft von absoluter Priorität. Und ich weiß, dass dann viele sagen, ja, aber wir haben doch nicht alle diese Gabe und wir haben auch nicht alle die Zeit. Das sollen doch die machen, die dafür geeignet sind. Okay, aber hier gehen wir jetzt zu schnell dem Herrn von der Schippe. Sondern Paulus sagt hier ganz eindeutig, Älteste sind Leute, die ja mit ihrem Verhalten das Klima in einer Gemeinde maßgeblich beeinflussen. Und wenn Leiter auf Menschen zugehen, zum Essen einladen, Hilfe anbieten, dann wird das ganze Klima einer Gemeinde verändert. Der sechste Grundwert, begabt andere zu unterweisen, fähig zu lehren. Die Lehrfähigkeit, also die Frage, kann ein Ältester predigen, Andachten halten und so weiter, das muss nicht die ausgesonderte Hauptfähigkeit eines Ältesten sein. Aber ein Ältester oder eine Ältestin muss das Evangelium verkünden können. Das ist zunächst wichtig, es soll eine Person sein, in dem das Evangelium brennt. Also da muss man sehen, jawohl, diese Person wurde von Jesus verändert, in ihr brennt etwas und sie möchte verkündigen, etwas weitergeben von dem, was Gott in sie hineingelegt hat. Und insofern lehren wir sowieso alle in Gesprächen, in Beratung, im Zeugnis. Allerdings muss das eben nicht so sein, dass die Person vorne auf der Kanzel steht. Paulus will sagen, Lehre ist trotzdem für jeden Ältesten eigentlich das tägliche Brot. Er lehrt seine Kinder zum Beispiel, ein Ältester. Er erzählt Leuten von Jesus, er redet von seinem Glauben. Er hat eine persönliche Geschichte zu erzählen von seinem Weg, den er mit Gott hatte. Er kennt das Wort Gottes. Er weiß auch etwas von den theologischen Strömungen, kann Antworten geben aus dem Wort Gottes. Und man kann sich hinter diesem Satz, also Lehre, das ist nicht mein Ding, kann man sich sehr gut verstecken. Das ist nicht richtig, sondern Gott möchte Leute berufen, die da Fähigkeiten und Gaben haben. Dafür braucht man kein abgeschlossenes Theologiestudium. Ich habe schon hervorragende Predigten von Ältesten gehört. Sondern das ist etwas, was Gott sich bei Ältesten wünscht. Die vorbildliche Lebensführung ist das siebte Kriterium. Er soll kein Trinker und kein gewalttätiger Mensch sein, sondern er soll freundlich und friedliebend sein und darf nicht am Geld hängen. Ganz wichtig für Menschen, die in der Gemeinde Gottes Verantwortung übernehmen, ist, dass es keine Kraft in ihrem Leben gibt, die stärker ist als Jesus Christus. Das darf einfach nicht sein. Und ihr müsst jetzt bedenken, hier geht es um die Wahl zur Ältestenschaft. Gott wird nie einen Menschen verurteilen, der Schwierigkeiten mit dem Alkohol hat. Gott möchte dir helfen, da rauszukommen. Hier geht es um Kriterien zur Leiterschaft. Und da ist es ganz klar, wenn es Kräfte im Leben einer Person gibt, die stärker sind als das Evangelium und in Wahrheit im Hintergrund die Herrschaft haben, dann können wir diese Person nicht wählen. Hier werden drei Bereiche genannt. Der Alkohol, dann die Gewalt. In welchem Zusammenhang wird nicht so ganz deutlich, aber ein gewalttätiger Mensch und dann die Geldliebe. Und alle drei sind schon auch maßgeblich. Dass jemand nicht trinken soll, das ist ganz klar. Heiliger Geist und Weingeist, die wirken nicht zusammen, sagten früher immer die alten Brüder. Das Entscheidende ist, der eine macht frei, der andere macht kaputt. Und man kann, ich sag mal auch, nach außen hin über viele Jahre da irgendwie so durchkommen. Aber wenn das die Kraft ist, die im Hintergrund wirkt, die wird am Ende auch sichtbar werden und ein Leben kaputt machen. Alkohol teilt mit niemandem die Herrschaft, deswegen dürfen Älteste keine Trinker sein. Vielleicht hat auch der Bezug zur Gewalt mit dem Alkoholismus zu tun, weil das ist eine schlimme Nebenerscheinung bei Alkohol, ist die Gewalt. Wer zu Hause seine Familie zerstört und sich selbst, der kann natürlich in der Gemeinde nicht leiten. Überhaupt können gewalttätige Menschen, denen die Hand ausrutscht oder die jähzornig sind, einer Gemeinde nicht vorstehen, das schafft nur Chaos. Aber dahinter verbirgt sich auch noch mehr. Es geht nicht nur um die wirklich ausgeübte körperliche Gewalt. Im christlichen Bereich gibt es auch ganz viel Machtmissbrauch in seelischer Hinsicht. Da binden starke Persönlichkeiten Menschen an sich und nicht an Jesus. Leiter müssen Menschen an Jesus binden. Und sie müssen auch dann wieder selber von der Bühne verschwinden. Das ist wichtig. Machtmenschen können eine Gemeinde durch subtile Gewalt kaputt machen. Deswegen dürfen sie keine Leitungsposition erhalten. Wählt niemanden, bei dem ihr das befürchtet. Das ist ganz einfach. Gilt übrigens für alle Bereiche der Mitarbeiterschaft genauso. Und das Letzte hängt nicht am Geld. Wo das Geld regiert, bleibt der Heilige Geist auf der Strecke, sagt man auch. Ja, aber auch hier müssen wir genau hinschauen. Wenn wir gucken, wie sind so die Leitungsprinzipien in der Welt, dann ist Geld schon immer eine gute Voraussetzung, um Verantwortung auszuüben. Das spricht auch für eine gewisse Zielstrebigkeit und für Erfolg. Aber wenn jemand geldgierig ist, dann ist das nicht gut und führt zu nichts Gutem. Ältesten dürfen nicht am Geld hängen. Natürlich betrügen sie zunächst einmal auch nicht. Vielleicht hat Paulus das auch in erster Hinsicht gemeint. Das ist klar. Das ist bei uns in der Gemeinde kein Problem. In Afrika und Russland sieht das auch schon wieder anders aus. Aber sie definieren sich auch nicht über Geld oder Besitz, sondern sie haben andere neue Prioritäten im Leben. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Und man muss sich selber hinterfragen, warum möchte ich, dass diese Person jetzt an dieser Schaltstelle sitzt? Das ist auch in christlichen Werken manchmal ein Problem. Und oft spielen da finanzielle Dinge eine Rolle und das ist sehr gefährlich. Achtes Prinzip, mit intaktem Familienleben. Es ist nötig, dass er ein guter Familienvorstand ist und dass er seine Kinder, dass sie ihn achten und ihm gehorchen. Denn wenn ein Mann es nicht versteht, seiner Verantwortung im eigenen Haus gerecht zu werden, wie soll er dann für die Familie Gottes sorgen? Was Paulus hier sagt, stellt erstmal einen ganz einfachen Zusammenhang her. Jemand, der Gemeinde vorsteht, der muss das im kleineren Bereich vorher schon hingekriegt haben. Der muss bewährt sein. Und ganz besonders muss diese Person es in der eigenen Familie hinbekommen haben. Denn wenn ein Mann es nicht versteht, seiner Verantwortung im eigenen Haus gerecht zu werden, wie soll er dann das in der Gemeinde Gottes tun? Man könnte auch sagen, das überfordert die Person. Sondern wir müssen erst im Kleinen treu sein und uns bewährt haben. Und deswegen ist es wichtig, dass die Familie intakt ist und dass die Kinder ihren Vater in diesem Fall respektieren und achten. Und nun wieder aufgepasst. Es geht nicht darum, dass die Kinder ein Leben lang ihre Eltern auf einem so Podest lassen können und dass die Eltern perfekt sind. Nein, hier geht es auch erst um Kinder, die noch im Haus leben. Irgendwann verlassen Kinder ja das Haus und dann sind sie selbstverantwortlich, bei uns ab 18 Jahren. Aber solange sie noch zu Hause sind, muss eine Handschrift erkennbar sein. Und auch da wissen wir, natürlich entscheiden sich nicht alle Kinder automatisch, diesen Weg auch zu gehen mit Jesus. Das haben wir nicht in der Hand. Darum geht es hier nicht. Es geht nur darum, dass wir alles tun, um die Familie in rechter Weise zu leiten. Und dass unsere Kinder uns dafür auch respektieren und akzeptieren. Also Menschen, die auch im Familienleben ein Vorbild sind. Der vorletzte, erfahren und bewährt. Ein Ältester sollte auch nicht erst vor kurzem gläubig geworden sein, damit er nicht stolz wird, schon so früh ein Amt inne zu haben. Und der Teufel seinen Stolz benutzt, um ihn zu Fall zu bringen. Auch hier ist eigentlich klar, was gemeint ist. Es braucht Reife. Und es braucht auch manchmal ein bisschen Lebenserfahrung. Es ist schon gewagt, jemand ganz Junges in so eine Rolle hineinzuwählen, wobei manche sind schon mit 25 Jahren, 10 Jahre oder länger Christ und bringen durchaus alles mit, was man für diese Aufgabe braucht. Aber im Normalfall benötigt es einige Jahre der Reife. Deswegen sagen wir auch bei uns in dieser Gemeindewahl, erst ab 25 Jahren soll das möglich sein. Einfach, weil man so die Basics des Lebens, die da kommen, auch ein Stück weit erlebt haben muss. Familie, Gemeinde, all diese Dinge und Fragen, die da auftauchen, muss man unter den Füßen haben und Erfahrungen gesammelt haben. Und das ist sicherlich auch das Anliegen, was Paulus hier hat. Er hat ja mit Timotheus jemanden vor Augen, der auch noch ganz jung war. Und er hat ihn genommen, hat gesagt, du bist genau der Richtige für diese Aufgabe. Aber gleichzeitig hat er ihm auch immer wieder geholfen, dass er in schwierigen Herausforderungen Orientierung bekam. Und ich denke, so sollen wir das hier auch sehen. Und so sollte man diese Stelle vielleicht auslegen. Ich möchte euch fast sagen, trotzdem ist das auch eine Aufforderung, noch mal genau zu schauen, wo sind denn die jungen Leute in unserer Gemeinde, die vielleicht für diese Aufgabe richtig sind. Ich glaube, dass Gott da noch mal unser Augenmerk drauf richten möchte, denn die bringen viel Energie mit und sind oft schon mit so einer Reife unterwegs mit Jesus, dass wir sie durchaus in Erwägung ziehen sollten. Das tut einer Gemeinde gut. Der letzte, mit einem guten Ruf draußen. Wenn man sich das dann alles anguckt, dann schreibt Paulus, muss die Person einen guten Ruf bei Menschen auch außerhalb der Gemeinde haben, damit er nicht ins Gerede kommt und in die Falle des Teufels tappt. Ein fruchtbares Leben hat auch Auswirkungen auf Menschen außerhalb der Gemeinde. Und da ist es nicht gleichgültig, wie wir da unterwegs sind. Und manche leben in so zwei Räumen. In dem frommen Raum, da ist alles in Ordnung, und in dem Raum ihrer Arbeit und ihrer Nachbarschaft. Und wenn man dahin schaut, dann sieht man, da ist nicht alles in Ordnung. Und das ist nicht authentisch. Deswegen sagt Paulus, ist am Ende ist es ganz wichtig, wie ist wirklich auch die Außenwirkung dieser Person im Umfeld? Hat die Person Charakter? Bewährt sie sich im Alltag? Ist sie zuverlässig auch im Beruf? Und hat sie sich dort bewährt? Älteste sollen Leute sein, die mit großer Ernsthaftigkeit einfach auch, ja, ich sag mal, an ihrem Leben arbeiten und die Vorbilder sind. John Ortberg, der hat mal diesen schönen Satz gesagt, es geht bei uns häufig um Orthodoxie, also darum, dass wir die wahre Lehre vertreten. Aber Jesus geht es sehr oft darum, dass wir Orthopraxie betreiben. Das fand ich sehr schön. Also, dass wir in der Praxis echt sind und dass wir das, was wir im Herzen erfahren haben und im Verstand wissen, auch wirklich leben dort, wo wir sind. Das muss bei einem Ältesten übereinstimmen. Wenn das nicht der Fall ist, tappen wir nämlich schnell in eine Falle. Der Teufel, der nutzt das aus. Und der schmiert uns das aufs Brot und verhindert dadurch Wachstum und verhindert gesegnete Biografien. So, Punkt. Wir haben es geschafft. Wir sind durch die 10 durchgehetzt. Ich habe wirklich überlegt, machen wir das heute Morgen? Denn alle hätten ja so viel mehr verdient. Aber es ist nicht wichtig, dass ihr jetzt sagt, oh, jetzt habe ich aber ganz viel Neues gelernt. Nee, vielleicht nicht. Aber es ist wichtig, dass ihr das nochmal lest zu Hause, auf euch wirken lasst. Diese 10 Kriterien, die Paulus hier nennt, und dass ihr das wirklich zur Sache eures Gebetes macht, dass unsere Gemeinde die richtigen Säulen auch für die nächsten Jahre bekommt. Das ist wichtig. Ich habe vor vielen Jahren schon mal zu so einem Thema gepredigt, ich weiß gar nicht mehr, ob es hier war, und dann sagte der Gottesdienstleiter zu mir, meine Güte, jetzt hast du die Latte aber hochgelegt. Mein lieber Herr Gesangsverein, wen sollen wir denn jetzt überhaupt, also bei so einer hohen Latte, bei dieser Höhe, da kann ja gar keiner mehr Ältester werden. Da habe ich gedacht, ja, da ist schon was Wahres dran. Aber, ne, guckt euch erstmal das Bild hier rechts an. Also das Erste, was ich nochmal sagen möchte, also beim Hochsprungwettbewerb, ne? Früher zum Beispiel, wenn man sein Bundesabzeichen gemacht hat, als Jugendlicher, da hat ja mein Trainer nicht zu mir gesagt, du, ist auch egal, wenn du unterdurchspringst. Ist jetzt auf 1,60 Meter, aber du kannst auch unterdurchspringen. Nee, Leute, merkt ihr, dass uns der Heilige Geist herausfordern möchte. Er möchte, dass in unserer Mitte Leute sind, die sich von Jesus verändern lassen. Und er möchte, dass in dieser Gemeinde Leute zu Persönlichkeiten Jesu Christi werden, echte Säulen. Er wünscht sich, dass die Leute, die wir hier gewählt haben, und das gilt aber genauso auch für die andere Leitungsebene, aber ich rede heute mal über die Ältesten, dass die Gemeinde ihre Ältesten kennt, weil das Leute sind, die eine Geschichte mit Jesus haben. Und Jesus wünscht sich, dass die Leute da draußen unsere Gemeindeleitung kennt, nicht nur den Pastor, weil das Leute sind, die hier vor Ort bewährt sind und die bekannt sind durch ihre integere Art und durch ihren Charakter. Und Jesus wünscht sich, dass wir ihm nicht so ein bisschen nachfolgen, sondern dass du ihm ganz nachfolgst und dass du an die Antrittslinie trittst und sagst, ich will über die 1,60 mit dem Heiligen Geist kann ich das schaffen. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir uns davon jetzt hier nicht abhalten lassen und sagen, ja, da finde ich ja gar keinen. Niemand wird alle diese Kriterien erfüllen. Aber es wird die Leute geben, die Jesus berufen hat, ihm nachzufolgen und die von ganzem Herzen das anstreben. Und diese Leute sollt ihr wählen. Leute des Vertrauens. Im Pietismus hat man das damals unter den 4 Bs zusammengefasst. Sowas hat man schon im Pietismus gemacht, die 4 Bs. Und ich finde es eine schöne Zusammenfassung. Bekehrt, begabt, bewährt in der Gemeindearbeit und im Leben und berufen. Diese 4 Kriterien, der reichen an. Die reichen, denke ich, aus. Ich schließe mit einem Zitat von John Ortberg, von Gordon MacDonald, entschuldigt. Gordon MacDonald, er hat seine Gemeinde bei einer Ältestenwahl einmal beraten. Und er hat ihnen Folgendes gesagt. Er sagte, wenn ihr wählt, müsst ihr euch eines klar machen. Gottes Kriterium Nummer 1 ist die Liebe und die Hingabe von Menschen. Welche Männer und Frauen unter euch leben Gott hingegeben? Wer gehorcht Gott? Wer hat das Herz für Gäste in eurer Gemeinde? Wer geht Leuten nach, die letzte Woche im Gottesdienst waren und seit 3 Wochen nicht mehr kommen? Ist jemand da, der vielleicht noch jung ist oder fast schon zu alt, aber bis dato noch gar nicht in euren Gedanken war? Wer kümmert sich um Menschen, die in Schwierigkeiten gekommen sind? Wer betet für die Gemeinde? Wer trägt die Gemeinde durch seine ganze Erscheinung und Präsenz jeden Sonntagmorgen mit? Und dann sagt Gordon MacDonald, Gott hat seine Wahl getroffen und jetzt wählt und bestätigt seine Wahl. Amen.